Hallo und herzlich willkommen. Haben Sie Ihre tägliche Dosis Opioide schon genommen? Wenn nicht, dann kommt die jetzt. Zumindest akustisch. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, das Thema, über das wir sprechen, egal wie leichtfüßig ich manchmal diese Folgen anschiebe, ist ja total dramatisch in den USA und nicht nur da, aber vor allem in den USA tobt eine sogenannte Opioid-Crisis, also eine Krise der Opioide. Da geht es nicht nur um Fentanyl, darüber wollen wir hauptsächlich sprechen, aber Fentanyl ist das Mittel, was, glaube ich, am meisten verbreitet ist, weil es am billigsten in großen Mengen herzustellen ist. Es ist, glaube ich, sowas wie ein Turbomorphium oder Heroin, das kannst du uns gleich noch erzählen. Im letzten Jahr sind fast 110.000 Menschen in den USA durch eine Überdosis gestorben. 110.000 beinahe durch eine Überdosis gestorben. Die Zahlen von diesem Jahr wissen wir nicht, aber also es waren ein paar Tausend mehr als im Vorjahr. Da waren es aber auch schon über 100.000. Und einer, der daran gestorben ist, allerdings hat er das von seinem Arzt verschrieben bekommen und sich nicht irgendwie auf der Straße in einem Briefchen besorgt, vor mehreren Jahren schon, ist Prince. Mein Lieblingsmusiker war das. Der hat das tatsächlich verschrieben bekommen gegen furchtbare Gelenkschmerzen. Wer Prince-Fan ist, weiß, wenn man auf 15 cm hohen Absätzen von Boxenanlagen auf der Bühne auf die Bühne springt, mit Gitarre über viele Jahre und auf den Knien herumschlittert und tanzt wie James Brown, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Aber er hat es wohl tatsächlich aus Versehen überdosiert als Medikament. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt anders ist, als wenn man es aus Versehen überdosiert, weil man seiner grausamen Realität entfliehen möchte. Aber das ist so das Setting, weswegen das Thema mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Und eigentlich ist es ein sehr deprimierendes Thema.
Also die Zahlen sind grauenvoll. Ich meine, das, was du genannt hast, ja. Ein Jahr vorher, 2021, sind durch Drogen in Amerika mehr Leute umgekommen als durch Covid und alle Morde und alle Verkehrsunfälle zusammen. Das sind Wahnsinn. Zahlen, die muss man ja irgendwie in Relation setzen. Und ja, diese 110.000, die du genannt hast, das sind alle Drogentoten und fast alle von denen hatten Fentanyl im Blut.
Ja, man stirbt halt nicht an einer Überdosis Marihuana, das muss man halt einfach mal sagen. Ne?
Ja, man stirbt natürlich an einer Überdosis Heroin, aber ehrlich gesagt, die sind alle umgeswitcht von Heroin auf Fentanyl.
Was ich übrigens auch gelesen habe, ist, dass selbst wenn du meinst, du kaufst Heroin oder selbst Kokain oder so, Fentanyl ist so billig herzustellen, dass man das mittlerweile überall reinmischt. Also selbst wenn du das nicht nehmen willst, kriegst du das mit verabreicht.
Genau. Und das Problem ist, dass es in ganz kleinen Dosierungen wirkt. Du kannst dich mit ein paar Salzkörnern umbringen, also dem Äquivalent vom Volumen her. Und es ist 50 Mal wirksamer an den Opioid-Rezeptoren als Morphium oder Heroin. Mhm. Und insofern ist das eine fantastische Droge, aber leider nicht für die Konsumenten, sondern für die Dealer. Weil du diese Droge auch nicht einmal pro Tag nehmen musst, sondern 5 bis 6 Mal. Das macht es natürlich finanziell total attraktiv.
Was heißt jetzt musst, um high zu bleiben? Ist die Wirkung kürzer oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube, das High steht gar nicht im Vordergrund. Es ist so, dass das Leute sind, die vom Heroin kommen oder von anderen Opioiden kommen.
Aber beileibe nicht alle. Also inzwischen glaube ich nicht mehr. Inzwischen ist das, glaube ich, einfach das Einfachste, was du bekommen kannst. Ne?
Ja, und es ist so, dass Highsein, euphorisierende Wirkung, tritt, glaube ich, also nach meinen Informationen gar nicht bei allen ein. Bei vielen, aber nicht bei allen. Hm. Aber es ist so, dass es eben einfach angstlösend ist. Es ist so, dass es entspannend ist. Es ist so, dass es Schmerzen nimmt. Es ist ein hochwirksames Schmerzmittel. Das ist ja der Ursprung auch in der Medizin.
Deswegen hat Prince es bekommen, klar.
Ja, genau. Zum Beispiel. Und das Zeug ist so gefährlich, dass Kinder daran gestorben sind. Und zwar daran, dass ihre Eltern oder wer auch immer Fentanylpflaster bekamen. Also Pflaster. Das sind Pflaster, die sind so genial, dass sie, du machst sie auf die Haut, die gibt es. Ne? Gibt es auch bei uns.
Ja, gab es ja früher auch schon mit Morphiumpflaster und so für Schmerzpatienten, ne?
Ja. Die machst du auf die Haut und dann geben die innerhalb von, ich weiß nicht, ich glaube 3 Tagen oder so, geben sie dann langsam eine definierte Wirkstoffmenge ab. Mhm. Wenn du aber im Schlaf versehentlich das Pflaster verlierst und im selben Bett schläft ein Kleinkind und das Kleinkind hat das dann plötzlich auf der Haut. Es hat Todesfälle gegeben durch solche absurden, wie soll ich sagen, durch solche absurden Unfälle, dass die plötzlich, nicht aus böser Absicht, sondern wirklich durch saudumme Zufälle ein Fentanylpflaster
auf. Und mangelnde Aufklärung? Naja, also man würde ja dann doch sagen, haben Sie kleine Kinder zu Hause? Ja, Sie schlafen aber nicht mit denen im Bett oder sonst würde ich Ihnen das anders verabreichen. Also das wäre eine Möglichkeit.
Wäre unter Umständen tatsächlich eine Möglichkeit. Aber daran kann man zumindest sehen, wie unglaublich potent dieses Schmerzmittel ist. Und dass Prince daran gestorben ist, war mir nicht klar. Also zwischen Dosierung und Überdosierung ist der Grad wohl wirklich schmal. Und es hat dann auch so eine Wirkung, du klappst einfach zusammen. Du hast eine Muskelsteifigkeit und das führt dazu, die sprechen von dem Fentanyl-Fold. Die Leute sitzen dann starr und in sich zusammengesunken und sind nicht mehr ansprechbar. Und nach einer gewissen Zeit haben die dann so eine Fentanyl-Wirbelsäule, weil die Wirbelsäule dann auch verkrümmt ist. Das heißt, du kannst die Leute sogar erkennen, wenn sie gerade kein Fentanyl genommen haben, an ihrer Haltung. Das ist alles grauenvoll.
Und jetzt gibt es, glaube ich, zwei Dinge, die noch interessant sind, aktuell auch interessant sind. Das eine ist tatsächlich, wie die Städte in den USA versuchen, mit dieser Krise umzugehen. Nicht nur, dass da ganz viele Leute abhängig sind, sondern diese Leute, also da gibt es natürlich dann auch ganze Viertel, in denen die Drogen vertickt werden. Man kann sich vorstellen, was dann mit solchen Vierteln passiert. Wir alle kennen ja auch Bahnhofsgegenden hier in Deutschland oder in anderen Städten. Dann ist es so, dass viele von den Leuten ihr Leben überhaupt gar nicht mehr auf die Reihe kriegen. Wenn es vielleicht vorher, vor der Fentanyl-Karriere einigermaßen ging, dann schon nicht mehr dann, wenn sie ein paar Monate drauf sind. Das heißt, es gibt quasi ganze Stadtteile, die mehr oder weniger von Obdachlosen, Junkies, und das sage ich nicht, um die Leute zu verurteilen, die tun mir leid, ja, die von denen bewohnt werden. Das sind natürlich auch soziale Probleme, die da, also ich denke, die Drogen werden genommen wegen sozialen Problemen und psychologischen Problemen, aber die erzeugen natürlich noch viel mehr soziale und psychosoziale Probleme am Ende. Ich glaube, das ist was, worüber wir gleich noch sprechen können. Und dann, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, ist es ja so, dass auch innerhalb der letzten 12 Monate, glaube ich, passiert, mehrere große Pharmafirmen in den USA und speziell auch eine Familie, der eine Pharma- oder Medikamentenherstellungsfirma gehört, zu Milliarden Schadensersatz, naja, es ist ein Vergleich, glaube ich, aber zu dem musste man natürlich gezwungen werden, deswegen gezwungen wurde, weil die über Jahre zunächst bei deinen Kolleginnen und Kollegen in den USA Druck gemacht haben, sie mögen mehr Opioide verschreiben. Also da hat man sich wirklich überlegt, wie können wir dieses Zeug, was wir eben super billig herstellen können, wie können wir dieses Zeug in den Markt drücken? Das hat nicht mit Fentanyl angefangen. Das hat mit, in Amerika heißt es, glaube ich, Oxycontin. Hier ist es, glaube ich, Oxycodon. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was ist Wirkstoff, was ist Markenname. Ich will jetzt auch nicht sagen, welche Firma das war oder so. Aber das steckte eben dahinter, dass die auch dieses Opioid massiv in den Markt gedrückt haben. Und dann wurden die Leute abhängig. Und wenn der Arzt es nicht mehr verschreiben wollte oder es in der Apotheke zu teuer war, dann konnte man es sich eben sehr gut auf dem Schwarzmarkt, auf der Straße oder clevere Leute übers Dark Web, also das nicht registrierte Internet, einfach bestellen. Und so kam diese gigantische Krise ins Rollen.
Exakt. Ich kann dem nichts hinzufügen. Genau so ist es passiert und das ist...
Das muss man erstmal mal wissen. Dass das, hier haben ja Leute oft das Gefühl, wir haben hier diese ganz bösartige Pharmaindustrie und so weiter und so fort. Und ich bin der Meinung, das haben wir hier überhaupt nicht. Aber natürlich auch, weil hier alles mehr reguliert ist. Und in den USA scheint das manchmal genauso schlimm zu sein, wie wir uns das immer hier vorstellen.
Genau, so ist diese Opioid-Krise entstanden, die jetzt diese Fentanyl-Krise ist.
Ja,
Wahnsinn. Fentanyl ist einfach der Schlussstein und am Ende dann der Grabstein für die Leute, die davon abhängig werden.
Ja. Und ich habe mal einen Artikel gelesen von einem journalistischen Kollegen, der quasi das mal probiert hat und das dann auch geschafft hat, das übers Dark Web tatsächlich zu bestellen. Und ich weiß nicht mehr, was das Vergleichsding war, aber ich glaube, er hat gesagt, die Menge, die dann in einfach einem Briefumschlag kam, also das ist ja Pulver, was er gekriegt hat, die in den Briefumschlag kam, hätte gereicht, um seinen ganzen Bezirk auszurotten mit einer Überdosis. Ja? Also so wirksam ist dieses Zeug. Du hast vorhin von ein paar Salzkörnchen sozusagen gesprochen. Ja?
Genau, und ich habe irgendwie gelesen, du könntest mit einer durchschnittlichen LKW-Ladung die gesamten USA eliminieren. Du musst es dann sehr fein verteilen.
Aber die sind ja dabei. Reicht. Das machen die ja selber. Das ist ja schrecklich.
Ja, aber wirklich, wirklich, wirklich.
Das Zweite ist jetzt eben, wie die Städte damit umgehen. Und wir beide haben, glaube ich, einen Artikel gelesen über, wie das in Portland, Oregon ist.
Du warst Portland, Oregon und ich war San Francisco.
Ah, du warst
San Francisco. Die Beschreibung war exakt die gleiche. Ich habe deinen Artikel auch gelesen. Die Beschreibung ist exakt die gleiche gewesen.
Aber was ich interessant fand, der Artikel über Portland, das war so, dass die Leute gesagt haben, okay, normalerweise haben wir die Leute, die eben Opioide genommen haben, dann immer gleich richtig hart angegangen, mit hohen Geldstrafen oder sogar eingekerkert. Aber das hat Portland dann aufgegeben, weil die gesagt haben, das können wir einfach nicht mehr machen. Also das können wir nicht mehr leisten. Und es sind ja auch arme Schweine. Also wenn wir die zum Beispiel ins Gefängnis stecken, natürlich kriegt man auch Drogen im Gefängnis, ja, da machen wir die gesamte Situation nicht besser. Und da tobt jetzt einen, ich sag mal, ein bisschen Kulturkrieg oder Politkrieg über, müssen wir nicht doch wieder drakonische Strafen und so, was ja woanders auch nichts nützt, muss man ja auch sagen. Es gibt ja viele Gegenden mit drakonischen Strafen, wo es auch diese Bezirke geben, wo mehr oder weniger alle Leute drauf sind. Wie ist das in San Francisco?
Also nochmal betont, wir reden nicht über Schuld oder Strafe oder nee, solche Sachen.
Genau,
wir reden ja über den klugen Umgang. Niemand, der jetzt fentanylabhängig ist, soll bestraft werden. Die Frage ist, wie geht man damit um? Wie schützt man ihn vor sich selber? Wie schützt man die Umgebung vor ihm? Wie schützt man gegebenenfalls auch Kinder vor ihm? Also eine Umgebung, in der Fentanyl rumliegt, ist dann auch für Kinder nicht ganz risikolos, weil es einfach gefährlich ist. Und in San Francisco ist es eben so, dass die eine sehr lasch ist schon wertend, aber eine sehr, na doch, lasche Strafverfolgung haben. Also in der Reportage, die ich gelesen habe, war es so, stand, dass Ladendiebstahl unter 1.000 Euro als Ordnungswidrigkeit gilt. Und das könnte man ja jetzt schon fast als Einladung zu Ladendiebstahl verstehen, weil man ja irgendwie sein Fentanyl auch finanzieren muss. Mhm. Das sind Leute, die sind abhängig, die brauchen ihren Stoff. Mhm. Wenn ihnen keine Hilfe von außen zuteil wird, kommen sie da selbstständig auch nicht runter. Mhm. Und das ist das mit dem Ladendiebstahl. Dann ist es so, du bekommst in San Francisco im Bezirk oder in der Stadt, das weiß ich jetzt nicht, $700 pro Monat Hilfe, wenn du einfach da wohnst oder wenn du da gemeldet bist. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nach San Francisco ziehen, weil sie dieses Geld dort bekommen. Das heißt ja nicht, dass die Leute abhängig werden durch das Geld. Das heißt nur, dass die Abhängigen in sehr hoher Zahl dorthin gehen, wo sie am leichtesten an Geld und dann auch an Drogen kommen. Und dann am Ende hast du eben das Problem, dass du da wirklich Stadtteile hast, in denen ja, Leute im Rausch zusammengesackt sitzen, also wie tote Tiere im Wald.
Ich habe in dem Artikel aus der New York Times über Portland gelesen, wie das am Nachmittag da ist. Ich weiß nicht, warum das die Zeit ist, ob das die Leute, die vielleicht ihre Arbeit noch auf die Reihe kriegen, dann irgendwie sich den Kick holen oder so. Da beschreibt jemand so eine Szene auf der Straße, wo die sagen, ja, da sind 20 bis 30 Dealer dann unterwegs, alle mit Hoodies, alle auf Fahrrädern oder Scootern. Das macht gar, es ist auch sinnlos, die Polizei zu rufen, weil dann sind die längst weg sozusagen. Ja, dann sieht das aus, hat diejenige gesagt, die da interviewt wurde, wie Dealer Central. Also quasi der Zentralbahnhof für Dealer, ja. So muss man sich das vorstellen. Das ist offensichtlich eine, ja, man kann ja nicht mal sagen Parallelgesellschaft, aber eine Parallelwelt in den großen Städten, die anscheinend auch nicht mehr weggeht. Und ich vermute, ohne eine vollkommen andere Sozialpolitik und eine Krankenversicherung für alle und so, was ja in den USA im Moment nicht durchsetzbar scheint, wird das da wahrscheinlich auch in so absehbarer Zeit nicht besser werden.
Ja, es ist ja nicht, es ist ja den Betroffenen auch nicht den Betroffenen, aber es ist ja den Verantwortlichen auch nicht klar, wie sie aus der Situation wieder rauskommen.
Ja.
Das Interessante ist, dass sich diese Drogenbezirke irgendwie sehr konzentrieren und nicht ausweiten. Es gibt den schönen Spruch, Crime doesn't climb. Und in San Francisco ist es so, dass wohl die teureren Viertel eher höher gelegen sind und die Drogenhändler, die schwappen da nicht da oben hin, die bleiben in diesem Bereich, diesem Kernbereich. Das sind aber ganze Stadtteile, die einfach den Drogen ja verfallen sind, mehr oder weniger. Es gibt eine positive Nachricht, das ist im März diesen Jahres hat die FDA in Amerika Naloxon freigegeben. Das kannst du frei in der Apotheke oder sonst wo kaufen. Naloxon ist ein Gegengift. Das kann man sprühen in die Nase. Und das blockiert die Opioidrezeptoren. Wenn ich das richtig verstanden habe, bindet das noch stärker als Fentanyl an diese Rezeptoren. Das heißt, es macht die Rezeptoren
mehr oder weniger taub. Das macht dich auf dem Ohr taub.
Es macht dich auf diesem Ohr komplett taub und zwar sofort. Also du kannst wirklich Naloxon in die Nase sprühen und bist in dem Moment wieder klar. Und das ist natürlich eine Sache, die ist lebensrettend.
Vielleicht sollte man das über ganz San Francisco und Portland einfach verdampfen.
Genau, verdampfen oder ins Trinkwasser schütten.
Ja, einfach so haben, beregnen, aber, weißt du, aber, jeden Tag.
Weißt du, da wurde in dieser Reportage, wir reden jetzt über Reportagen, wir waren beide nicht da, wohlgemerkt, aber da wurde beschrieben, dass ein Händler, der hat immer Naloxon in der Tasche. Und wenn dann wieder einer vor seiner Tür sitzt, dann sprüht er dem das in die Nase. Dann rettet er das Leben des Menschen möglicherweise.
Macht ihn furchtbar sauer und er kommt dahin nie wieder, wenn er seinen Hai hat.
Genau, macht ihn sauer und geht dann sich ärgernd weg.
Ich glaube aber anderen, was in die Nase spritzen, wenn man nicht Arzt ist oder Polizist oder so, ist verboten, zumindest bei uns. Also wollte ich nur mal sagen.
Ja, es ist jetzt auch nicht zur Nachahmung empfohlen und es gibt verschiedene Gründe, warum jemand möglicherweise von übergebeugt auf dem Bürgersteig sitzt. Das muss nicht unbedingt Fentanyl sein, aber ich finde den Gedanken, dass da normale Menschen, also normale, in Anführungsstrichen nicht abhängige Menschen, die mit Abhängigen gar nichts zu tun haben, Naloxon in der Tasche haben, um dann jemandem damit auch das Leben zu retten. Das ist ja völlig bizarr. Also,
sag mal, ja. Fentanyl ist was, wird das hier auch verschrieben, aber eben sehr sparsam, weil ich weiß, so eine Mittel wie Morphium sind bei uns im Krankenhaus ja auch im Einsatz und auch Schmerzpatienten bekommen das eben auch oder auch mal Oxycodon oder so. Aber haben wir, Gott sei Dank, wenn es so ist, einfach eine andere Kultur des Umgangs mit diesen Medikamenten? Ist das der eigentliche Grund, warum wir von diesem Ausmaß der Krise hier verschont bleiben?
Ja, wir können das nur schwer verschreiben. Wir brauchen Betäubungsmittelrezepte dafür. Die haben nicht alle Ärzte.
Okay.
Und das wird dann auch zentral gespeichert. Das heißt, ich kann dir Fentanyl nicht einfach so verschreiben. Das ist nachvollziehbar. Die Menge und die Person. Das gilt aber auch für die anderen Opioide. Also insofern hat es diese Opioidkrise in der Form bei uns nicht gegeben.
Ich habe mal in einem Vortrag von Carl Hart, der ist, glaube ich, an der Columbia University in New York, der ist Psychologe und forscht eben über Drogen und Drogenabhängigkeit. Und der erzählt immer ein Beispiel, was er eins zu eins auf Menschen überträgt, aber in diesem Fall, glaube ich, macht es auch Sinn. Der erzählt immer die Geschichte, dass es ein Experiment gab mit Ratten und diese Ratten hatten quasi Heroin in einem Spender. Die konnten sich also den Kick holen, wann immer sie wollten. Oder ein anderes Opioid. Und man hat die Ratten in einem ganz kleinen Käfig, wo sie nichts zu tun hatten, gelassen. Die hatten dann kein Spielzeug und so weiter und so fort. Und die Ratten haben sich jeden Tag bedient und haben sich sozusagen vollgedrogt. Und dann hat man sie mit anderen Ratten zusammen in einen ganz riesigen Käfig oder ein Areal gesteckt mit ganz viel Aktivitäten. Da gab es dann Essen, da gab es Trinken, da gab es alles Mögliche an Spielzeug und so. Und jetzt ist es so, die Ratten waren abhängig, haben aber aufgehört, diesen Spender zu drücken. So, und er sagt, das hat sich in der Forschung immer wieder und wieder beschäftigt, die eigentliche Substanz macht nicht abhängig, sondern das schlechte Leben treibt dich dahin. Und du kannst nicht nur Leuten sagen, das Fentanyl ist schlecht oder das Heroin ist schlecht oder so, sondern du musst ihnen ein vernünftiges Leben anbieten, eine Perspektive, sodass sie auch gar keinen Grund mehr haben, wenn sie die körperliche Abhängigkeit überwunden haben, sicherlich bei einigen stärker als bei anderen, diese Mittel zu nehmen. Für mich macht das Sinn. Und wenn ich sehe, wie schlecht das Sozialsystem in den USA ist und welche großen, im Verhältnis zu uns wirklich gigantischen Probleme, sozialen Probleme die haben, nicht, dass wir nicht auch genug hätten, aber die sind da nochmal eine Nummer härter und es gibt eben kein vernünftiges soziales Netz, was die auffängt, scheint mir auch das ein großer Grund zu sein, warum es dort so schlimm ist und hier nicht.
Das glaube ich auch. Und dieses Experiment, was ich nicht kenne, ist ja ein sehr optimistisches Experiment, weil es ja einfach zeigt, dass man runterkommen kann und wie man runterkommen kann. Und also der Fall ist nicht gerade vergleichbar, aber ein Bekannter von mir hat mir gestern erzählt, wie er mit dem Rauchen aufgehört hat, als starker Raucher. Immer wenn er das Gefühl hatte, jetzt müsste er eigentlich, dann hat er sich aufs Fahrrad gesetzt und ist eine Stunde Rad gefahren. Im Grunde wie die Ratte, nur eben nur mit Zigaretten, mit Nikotin und nicht mit. Aber es ist eigentlich eine optimistische Aussage. Und das Gegenteil dessen, eines großen Käfigs mit viel Spielmöglichkeiten, ist ja, wenn du dann eben wirklich in so einem Stadtteil endest, in dem alles sich um Drogen dreht und nichts sich um etwas anderes dreht, dann ist die Chance, runterzukommen, ja quasi null. Und das ist ja genau das, was denen passiert.
Ja, die USA müssen eigentlich nur zwei Dinge machen. Ihre Sozialsysteme komplett in Ordnung bringen und dafür sorgen, dass, wenn Leute Medikamente in den Markt drücken und dafür sorgen, dass die ganz vielfach verkauft werden, ohne dass die Leute die wirklich brauchen, dann muss man einfach gucken, dass alle Gewinne der letzten 10 Jahre, inklusive dem, was die Aktionäre bekommen haben, zurückverlangt wird. Ich glaube, das wäre dann auch abschreckend. Also eigentlich nur zwei Kleinigkeiten und dann haben die Krise da drüben auch im Griff.
Genau, zwei Kleinigkeiten. Aber man muss wirklich nochmal betonen, diese Drogenkrise, diese Opioidkrise ist wirklich entstanden durch Marketing. Und das ist eine Aussage, die ist, klingt so banal, aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz grauenvoll. Wenn Unmoral irgendeinen Namen hat, dann ist es der Name dieser Familie, den du ja immer noch nicht nennen willst, aber es ist eben so.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.